haben, die Vorstellung zu haben, diese Fähigkeiten zu haben, über die wir verfügen, das bedeutet auch Freiheit im Denken. Vorstellung und Erwartung simulieren die Wahrnehmung bzw. nehmen diese vorweg, ja, indem ja ähnliche Strukturen aktiviert werden, schon bei Signalen, die nur erwartet werden, aber noch gar nicht da sind. Ja. Wir haben schon Bilder im Kopf, in der Wahrnehmung, bevor sie eigentlich eintreffen. Das ist eigentlich die evolutionäre Erklärung der Vorstellung. Wir brauchen so etwas wie Vorstellung, damit Wahrnehmung überhaupt funktioniert.
Darauf muss man erstmal kommen, sich über Dinge zu unterhalten, die es gar nicht gibt. Tiere tun das, soweit wir wissen, nicht. Sie denken sich keine Götter aus, kein Geld oder keine Aliens. Der Mensch aber schon. Fred Mast, Professor für kognitive Psychologie an der Uni Bern, hat ein Buch über die Kraft der Imagination geschrieben. Und er erklärt uns am Aha, warum und wie sich der Mensch ins Reich der Fantasie aufgemacht hat. Warum können wir uns Dinge vorstellen, die es nicht gibt? Die Antwort auf diese Frage kommt jetzt. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch die perfekte Organisation drumherum. Ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich. Ich werde mir erlauben, heute auch einige Varianten dieses Themas einzubringen, nämlich warum können wir uns Dinge nicht vorstellen, die es gibt. Und warum können wir uns Dinge vorstellen, die es gibt? Ja, warum können wir uns überhaupt etwas vorstellen? Weil ich denke, dass diese weiteren Fragen auch wichtig sind, um die Grundfrage zu verstehen, warum können wir uns Dinge vorstellen, die es nicht gibt? Das können wir in der Tat. Denken Sie mal an den Minotaurus, wenn Sie sich erinnern, griechische Mythologie. Die Gattin von Minos hat sich in den Stier verliebt. Es ging eben dieser Minotaurus aus dieser Liebesbeziehung hervor. Und der Poseidon steckte dahinter, der hat dazu geführt, weil er enttäuscht war von Minos, weil er ihm diesen Stier geschenkt hat, aber Poseidon hat dann eben dazu geführt, dass sich die Gattin von Minos in den Stier verliebt und daraus kam eben dieser Minotaurus hervor, der wurde dann von Minos später im Labyrinth eingesperrt, bis dieser Minotaurus dann von Theseus getötet wurde. Da spielt auch noch der Faden von Ariadne eine Rolle und so weiter. Der Minotaurus ist natürlich ein Produkt der Vorstellung, eine Schöpfung des menschlichen Geistes. Genauso wie zum Beispiel der Hippogriff. Das ist das Flügelpferd mit Silberschellen, das heitere Gesellen emporhebt über Heidekraut und Klüfte, hat Josef von Eichendorff geschrieben, Lyriker. Der Hippogreif hieß er damals, kommt natürlich auch in den Harry Potter Filmen vor. Also ein Wesen, ein Pferd mit Flügel, ein Mischwesen zwischen Vogel und Pferd. Offenbar ist es so, dass wir in unserer Vorstellung so Rekombinationen vornehmen können. Ja? Wir können in der Vorstellung neue Objekte erschaffen, die wir in dieser bestimmten Konfiguration noch nie gesehen haben. Ja? Wir können uns weitere Tiere vorstellen, fliegende Krokodile, fliegende Kamele und so weiter. Ja? Das haben wir so noch nie gesehen, aber wir können es uns vorstellen. Ja? Das ist mit Rekombination gemeint. Wir können also im Gedächtnis gespeichertes Wissen neu zusammengefügen und zwar in solchen Konfigurationen, wie wir sie nie gesehen haben. Die Vorstellung, zweiter Punkt hier, übersteigt die Möglichkeiten der Wahrnehmung. Wir interpolieren, sagen wir hier, zwischen Gelernten und durch die Wahrnehmung vermittelnden Repräsentationen. Also die Objekte lernen wir durch die Wahrnehmung. Wenn wir auf die Welt kommen, gehen wir mit der Welt um. Wir lernen, was ein Vogel ist, was ein Stier ist, was ein Mensch ist und so weiter. Wir können dann eben zwischen diesen Repräsentationen interpolieren in unserer Vorstellung, ja. Auch die künstliche Intelligenz wird natürlich heute viel erwähnt. Die kann auch neue Bilder generieren, zum Beispiel die sogenannten GANs, Generative Adversarial Networks. Aber unsere Gehirne können das schon viel länger, was die Artificial Intelligence kann hier. In der Vorstellung sind Rekombinationen auch in Form von Metamorphosen möglich? Da würden Sie sagen, ja, das gibt es ja auch in der Natur, da muss man nicht in die Vorstellung gehen. Schon richtig, ja, aber Sie können den Schmetterling nicht sagen, dass er wieder zurück soll in den Status der Raupe. Also seine Metamorphose ist nicht reversibel, ja. Einmal Schmetterling, immer Schmetterling. Und ja, in der Vorstellung können Sie es natürlich wieder zurückgehen, ja. Das Thema der Vorstellung dieser Metamorphosen wurde ja völlig ausgereizt in den sogenannten Transformer-Filmen. Das ja, sind so, für die, die sich nicht so geläufig ist mit den Transformern, das sind ja so außerirdische Roboter, die sich gegenseitig bekriegt haben, aber deren Stern, deren Planet ist dann irgendwie untergegangen, sind auf die Erde gekommen, haben sich dort weiter bekriegt. Und die konnten eben so interessante Mischformen machen. Ich zeige mal einen Clip, enthält ein bisschen Gewalt, einfach um Sie davor zu informieren. Ja. Schauen wir da mal kurz rein. Nicht so viel Metamorphose, aber es kommt. Ich glaube, Sie haben eine Idee davon gekriegt, dass es eben hier das Thema der Metamorphose schon präsent ist. Also eben diese Verwandlung von Autos, Lastwagen in humanoide Roboter und natürlich wieder zurück. Und das ist natürlich für uns schon sehr erstaunlich, dass das geht. Hat man sich natürlich auch mal in der Vorstellung ausgedacht und dann filmisch umgesetzt. Und wir könnten natürlich hier weitere Beispiele sammeln, was wir uns in unserer Vorstellung alles so ausdenken könnten. Ja, da könnten wir den ganzen Abend füllen, glaube ich. Wir wären erstaunt, manchmal überrascht, kreativ, belustigt. Manchmal würden wir sagen, oh mein Gott, das haben Sie sich wirklich vorgestellt. Aber die Frage war ja nicht, ob wir uns Dinge vorstellen können, die es nicht gibt. Ich glaube, das ist mehr oder weniger unbestritten. Die Frage war ja, warum? Die ist schwieriger. Führt uns in einen kleinen Exkurs in die Physiologie. Also was ist überhaupt ein Gedächtnis? Da gibt es diesen Ausdruck des Engramms. Also immer wenn wir Erfahrungen machen, wenn wir etwas im Gedächtnis abspeichern, dann passiert das in Form eines Engramms. Ja? Diese Engramme im Gehirn, die können an verschiedenen Stellen sein, die können im Neokortex sein, Amygdala, Hippocampus, an verschiedenen Orten gibt es solche Engramme. Viel weiß man darüber leider aus tierexperimentellen Untersuchungen, weil man da halt einen guten experimentellen Zugang auf diese Strukturen hat. Bei Menschen ist das noch etwas schwieriger, aber es kommt besser. Ich habe schon ein Beispiel später, wo man auch bei Experimenten mit Menschen schon sehr weit tief in die Strukturen hineinsehen kann. Jetzt könnten Sie sagen, ja gut, von diesem Engramm bei Stier ist auch ein Engramm, ein Teil dieser Neurone, die kodieren irgendwie den Kopf des Stieres. Und bei einem anderen Engramm, das mehr auf Menschenkörper, Körperteile des Menschen spezialisiert ist, und das gibt's, da gibt es Areale, die das genau tun im Gehirn, da wären einige irgendwie auf so Silhouetten von Körpern würden das kodieren. Ja? Und wenn Sie die beiden Populationen zusammentun, dann wäre es ja schon denkbar hier, dass sich zwischen diesen Neuronen wieder neue Kontaktstellen durch ständigen Gebrauch, wieder neue Synapsen bilden. Und im Sinne von Donald Hebb, der gesagt hat, what fires together, wires together, könnte so auf diese Art auch ein neues Engramm gebildet werden, das dann zum Beispiel eben so eine Mischform abbildet. Ja? Diese Engramme sind schon recht wichtig, weil man weiß auch, dass es hier doch sehr viel Plastizität gibt, dass man neue Strukturen, neue Verknüpfungen machen kann. Das ist auch so, zum Beispiel in der Psychotherapie, da geht es ja oft um unangenehme Erinnerungen, die werden im psychotherapeutischen Prozess auch bewusst gemacht. Und wenn sie bewusst gemacht werden, sind sie in einem formbaren Zustand. Ja? Es gibt dann so ein Fenster der Rekonsolidierung, das heißt, man kann neue Informationen herantun an diese Erinnerung und sie vielleicht zu einer Neubewertung führen. Und das passiert immer mit Erinnerungen. Erinnerungen sind nicht einmal festgefahren, sondern jedes Mal, wenn sie reaktivieren, besteht die Möglichkeit, dass man neue Dinge, kleine Details hinzufügt, die zum Beispiel auch zu einer anderen Bewertung der Erinnerung führen. Das wäre so physiologisch eine Möglichkeit. Wie gesagt, mit den Forschungen, viel von diesen Engrammen ist bekannt aus Nagetieren, Ratten, Mäuse. Bei Menschen ist es etwas schwieriger, noch so präzise Aussagen zu machen, wie zum Beispiel über die Vorstellung, die bei diesen Tieren etwas schwieriger zu erforschen ist, obwohl ich denen nicht jede Form von Vorstellung absprechen würde. Eine Frage, die wichtig ist in diesem Zusammenhang, wie wirken solche Rekombinationen auf uns? Wenn wir solche Dinge sehen, wie die Transformer zum Beispiel, wie wirkt das auf uns? Wie nehmen wir das wahr? Was lösen sie in uns aus? Einerseits wissen wir ja, dass Objekte haben eine bestimmte Form, nämlich die Form, die wir gelernt haben. So sehen halt die Objekte aus. Menschen sehen so aus, Stiere sehen so aus, ja? So wie sie es gelernt haben. Und mehr oder weniger bewahren die Objekte auch über die Zeit hinweg ihre Form. Ja, auch Menschen auch. Natürlich kann man Muskelaufbau betreiben, dann verändert man seine Form leicht. Man kann abnehmen, plastische Chirurgie betreiben und so weiter. Da kann man leichte Formänderungen herbeiführen. Kinder werden größer und so weiter. Aber die übergeordnete Form bleibt ja doch die gleiche. Spontane Formänderungen sind eher selten. Können bei Menschen vorkommen, zum Beispiel bei Unfällen, wenn zum Beispiel als Folge eines Motorradunfalls ein Unterschenkel oder Unterarm amputiert werden muss, dann findet tatsächlich eine Formänderung statt. Aber wir haben so etwas wie Formkonstanz in uns. Wir gehen davon aus, dass Objekte mehr oder weniger ihre Form beibehalten. Und Verletzungen davor Formkonstanz werden eher als unwirklich oder sogar bizarr erlebt, wie bei diesen Transformers, dass die eben ihre Form von einem Moment in den anderen vollständig ändern können. Solche Verletzungen kommen aber auch im Alltag vor, ja, und die sind noch wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gefäß, durchsichtiges Gefäß in der Küche, so einen Krug, durchsichtig, und Sie füllen den mit Wasser und Sie stecken den Kochlöffel so schräg hinein, dann sieht der geknickt aus. Ja? Da hat es oft so einen Knick in diesem Kochlöffel drin, der dadurch zustande kommt, dass sich Licht in Luft und Wasser unterschiedlich bricht. Hat einen unterschiedlichen Brechungsindex, also haben Sie so den Eindruck, dieser Stiel des Kochlöffels hat irgendwie so einen Knick drin, ja. Aber Sie zweifeln eigentlich keinen Moment dran, dass das nur so aussieht. Ja? Sie glauben nicht wirklich, dass der Stiel jetzt irgendwie seine Form verändert hat, obwohl es eigentlich augenfällig ist. Es sieht ja wirklich so aus, als ob der irgendwie einen Knick hätte. Für Sie ist es aber nur ein Schein. Es sieht nur so aus, es ist nicht echt, obwohl die sensorischen Daten, die Sie kriegen, sehr überzeugend sind. Ja? Schon die Steinzeitfischer mussten darüber Bescheid wissen, wenn sie eben Beute machen wollten, mussten sie mit dem Speer immer ein bisschen neben den Fisch zielen, damit sie Beute machen konnten. Also die wussten schon sehr wohl, wie sie mit diesem Schein umgehen konnten, ja. Das Beispiel ist aus dem Grund interessant, weil wir können mit Hilfe von Wissen in den Prozess der Wahrnehmung eingreifen. Ja? Was machen die Steinzeitfische? Die wissen, dass sie neben dem Fisch zielen müssen, um ihn zu erlegen, wegen des Brechungsindexes. Wir brauchen in der Wahrnehmung auch ein Stück weit diese Flexibilität, dass wir nicht vollständig auf das angewiesen sind, was uns die Sensorik melden, im visuellen System, was uns die Augen melden, sondern wir brauchen diese Flexibilität, um mit Wissen eingreifen zu können. Manchmal wissen wir es wirklich besser, Stil des Kochlöffels, als unsere sensorischen Daten. Es sieht nur so aus, als gäbe es den Stab, den Knick im Stab. Und auch wenn die Brillengläser mal beschlagen zum Beispiel, ist das Wissen sehr wichtig. Sie wissen immer noch, wo die Dinge sind, ob schon in dem Moment Ihre sensorischen Daten, die Sie kriegen von der Umwelt, sehr schlecht sind. Ja. Machen wir ein kurzes Beispiel mit dem Wissen hier. Und zwar möchte ich gerne, dass Sie, Gruppe Rot hier, Sie schauen auf die rote Fläche, Sie auf die blaue Fläche und ich zeige Ihnen gleich ein Bild danach und Sie melden mir kurz, was es ist. Was sehen Sie hier? Mensch? Maus? Mensch? Okay, gut, haben wir schon mal zwei Meldungen. Es gibt offenbar zwei Lager hier auch. Was habe ich gemacht? Ich habe Ihnen zwei unterschiedliche Bilder gezeigt und zwar das haben Sie gesehen. Sie haben gesagt, das sieht aus wie ein Gesicht oder eine Maus, Nagetier sage ich hier. Was Sie aber gesehen haben vorher, ganz kurz, waren diese Version, eine Version dieses Bildes hier, das mehr nach Nagetier aussieht und eine, die deutlich mehr nach Gesicht aussieht, ja, die also in diese Richtung geht und in diese Richtung geht. Ja. Das hat aber Ihre Wahrnehmung offenbar beeinflusst, dieser Figur hier, die so mehrdeutig ist, die man so oder so lesen kann. Also was ich Ihnen kurzfristig gezeigt habe, hat schon ein Vorwissen aktiviert in Ihnen, was Sie dann benutzt haben, um diese Struktur hier zu sehen. Um es etwas technischer auszudrücken, das wäre der Entscheidungsprozess unter dem Mikroskop sozusagen, was bei Ihnen abgelaufen ist. Zu dem Moment haben Sie das bei Null, haben Sie das Bild gesehen. Und dann ist das der Entscheidungsprozess und wenn Sie diese blauen oder diesen roten Balken treffen, dann haben Sie gesagt, dann sagen Sie, ist eine Maus, ein Nagetier oder ein Gesicht. Das wäre der Entscheidungsprozess, der Ihnen natürlich nicht bewusst ist, aber der auch über die Zeit hinweg technisch, sagt man, Evidenz in Ihrem Kopf akkumuliert für eine der beiden Lösungen. Interessant noch, mit dem Vorwissen, das aktiviert wurde hier, hat sich der Startpunkt verschoben. Wenn Sie zum Beispiel dieses vorher ganz kurz nur gesehen haben, dieses Mausgebilde, dann starten Sie nicht bei Null, sondern Sie haben schon einen Vorsprung hier und müssen nicht mehr so viel Evidenz akkumulieren, um zur Lösung Nagetier zu kommen, weil Sie schon einen gewissen Bias hier haben. Sie wurden schon gebiased in Ihrer Wahrnehmung durch die Aktivierung eines bestimmten Vorwissens hier. Das wäre also eine Variante des Bias. Wir halten mal fest, Voraktivierung, also was Sie kurz vorher sehen, das kann die Wahrnehmung beeinflussen, ja? Also was Sie dann wirklich sehen. Ja? Das ist wichtig. Wir brauchen diese Flexibilität. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber diese Flexibilität, die wir hier sehen, macht uns auch anfällig auf Manipulation, Diskreditierung von Daten oder Fake News. Das ist auch sozusagen das Einfallstor für solche Meldungen, das uns auch ein bisschen vulnerabel macht gegen solche Meldungen. Man sieht das schon sehr deutlich an der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist eigentlich ein Paradebeispiel für das. Welche Rolle spielt nun aber die Vorstellung bei dem Ganzen? Halten wir mal fest, Wissen, Vorwissen, Vorerfahrung kann die Wahrnehmung beeinflussen, ist wichtig, aber welche Rolle spielt die Vorstellung dabei? Warum können wir uns Dinge überhaupt vorstellen? Wozu verwenden wir unsere Vorstellung im Alltag? Weil, gut, wir verwenden unsere Vorstellung zum Problemlösen, manchmal kreativ, manchmal weniger, zum Planen, Vorwegnahme von Ereignissen, was mache ich am Wochenende, was mache ich in den Ferien im Sommer und so weiter. Da können wir überall unsere Vorstellung zur Hilfe nehmen. Wir verwenden unsere Vorstellung auch zur Erweiterung der Wahrnehmung. Wir können uns Dinge vorstellen, die nicht da sind. Wenn Sie zum Beispiel am Samstag in der Stadt sind und sehen in einem Laden oder bei einer Ausstellung ein schönes Bild, das Ihnen gefällt, dann stellen Sie sich vielleicht vor, wie das bei Ihnen zu Hause an dieser Wand hängend aussehen würde. Die Wand, das Wohnzimmer und dergleichen haben Sie natürlich nicht dabei, aber Sie haben Ihre Vorstellung dabei und können somit sich ein Bild davon machen, wie dieses Bild, das Sie vielleicht kaufen werden, dort zu Hause aussehen wird. Und wir verwenden unsere Vorstellung natürlich auch, um gespeichertes Wissen explizit zu machen. Was meine ich damit? Ja, gespeichertes Wissen explizit zu machen. Machen wir einen kleinen Test. Und zwar stelle ich Ihnen vier Fragen. Und zwar diese hier. Marilyn Monroe. Auf welcher Seite des Gesichts befindet sich das Muttermal? Freiheitsstatue. welche Hand hält die Fackel? Ja, die Unabhängigkeitserklärung in der rechten Hand und die Fackel in der linken oder vielleicht umgekehrt. Fußballfans, die Hand Gottes, mit welcher Hand hat Maradona das Tor gegen England erzielt? England musste nach Hause reisen, Argentinien wurde Weltmeister nachher. Wird ja oft heute noch im Fernsehen gezeigt, dieses bekannte Tor. Oder welche Formen haben Katzenohren? Wie groß sind die eigentlich? Welche Form haben die? Idee ist, dass Sie Ihre Vorstellung, Ihre bildhafte Vorstellung aktivieren, um dieses Wissen irgendwie herauszuholen aus Ihrem Gedächtnis. Dass Sie, die Information ist irgendwie komprimiert im Gedächtnis und Sie müssen es in ein anderes Format auslesen, um dort an diese Information zu gelangen. Ich nehme an, Sie sind fertig und gebe Ihnen die Auflösung. Marilyn Monroe, Freiheitsstatue, doch rechts. Maradona war tatsächlich auch im Leben Linkshänder, hatte auch hier bei diesem Tor so seine dominante Hand eingesetzt und Katzenohren sehen halt nun mal so aus. Ja. Wenn wir solche Aufgaben tun, was passiert mit uns? Was passiert mit uns, wenn wir solche Vorstellungsbilder erzeugen? Ein Teil im Gehirn ist der visuelle Kortex, der recht wichtig ist. Das ist dieser Teil im Gehirn, der da hinten liegt. Da hinten ist ungefähr der visuelle Kortex und der wird aktiviert. Das ist die erste Verarbeitungsstufe visueller Daten im Großhirn. Der verarbeitet vor allem einfache visuelle Merkmale wie Orientierung und Linien, also wirklich ziemlich langweilige Reize, Linien mit einer bestimmten Orientierung. Darauf sind vor allem diese Neurone in diesem visuellen Kortex spezialisiert. Zum Beispiel Gesichter oder so, Gesichterverarbeitung findet nicht in diesem visuellen Kortex statt. Wirklich einfache Merkmale wie Orientierung und Linien. Und er hat auch eine hohe räumliche Auflösung. Ja? Da sehen wir mal ein Beispiel hier rein. Das sind noch verschiedene Unterstrukturen des visuellen Kortex hier. V1 ist das Wichtigste, wirklich die erste Stelle, wo die Information von den Augen hier eintrifft. Man hat lange Zeit gedacht, dass dieses Areal wirklich so reizgetrieben, bottom-up getrieben ist. Also alles, was von den Augen reinkommt, wird hier einer ja, ausführlichen Analyse unterworfen. Interessanterweise hat sich aber herausgestellt, dass auch wenn man sich Dinge vorstellt, dieser visuelle Kortex aktiviert ist. Hat man hier gemacht mit einer Untersuchung, in einem Scanner drin wurden Leute reingeschoben und gleichzeitig mussten sie sich Dinge vorstellen. Relativ triviale Dinge, diese Bilder hat man gezeigt und da sehen Sie wieder, was ich Ihnen vorher gesagt habe, Kontrast und Orientierung hier. Extrem langweilige Reize, aber das ist genau das, worauf der visuelle Kortex reagiert, wenn man solche Muster zeigt hier. Die eigentlich interessante Bedingung bestand darin, dass Leute sich dieses Muster vorstellen mussten. Die haben das auch trainiert, eingeübt, dass sie sich das gut vorstellen konnten. Und zwar hier sehen Sie nur so ganz kleine Pünktchen hier, die müssten sozusagen den Rest in der Vorstellung generieren, damit sie sich den Reiz so vorstellen, als wäre er da, so wie er hier da ist, aber der Rest ist alles vorgestellt. Die mussten sich so präzise wie nur möglich dieses Muster vorstellen, auch in diesen Orientierungen. Und dann hat man gesehen, interessant war es, auch dann ist der visuelle Kortex aktiviert, obschon ja von den Augen gar nichts reinkommt. Alles ist intern generiert, ja. Und trotzdem wurde so eine relativ elementare Struktur wie der visuelle Kortex schon aktiviert in der Vorstellung, ja. Aufmerksamer als Kontrollbedingung hat man dann auch noch getestet, ja. Es ging dann noch eine Stufe weiter, da weiß man schon relativ viel, das ist so. Ja, gibt sehr viele Studien dazu, der visuelle Kortex bei visueller Vorstellung, vor allem bei hochauflösender visueller Vorstellung, ist er aktiviert. Ging aber eine Stufe weiter, neuerdings kann man mit höheren Magnetfeldern diese Vorstellung vermessen. 7 Tesla gibt es in der Schweiz nur etwa eine Handvoll von Scannern, die 7 Tesla Feldstärke haben und der Vorteil ist, dass man eine bessere Auflösung kriegt. Ja. Man kann also noch mehr schauen, was im Gehirn wird wann aktiviert. Ja. Und weil der visuelle Kortex ist, das haben wir vorher nicht gesehen, hat auch verschiedene Schichten. Ja. Hier da obere Schichten, mittlere Schichten und tiefe Schichten. Hier sieht man da auch nochmal grün, blau und rot. Hier sind die verschiedenen Schichten. Dann hat man eine Aufgabe gemacht und die finde ich recht gut. Dieses Experiment ist wirklich gut. Ich habe es nicht selber gemacht, deshalb kann ich hier schwärmen. Ist wirklich einfach, aber eben gut. Und das sind meistens schöne Experimente, wenn sie einfach sind, aber gut durchdacht sind. Und hier gab es mal einen Hinweisreiz, der konnte grün oder rot sein. Und dieser Hinweisreiz hat einfach angezeigt, ob danach das Muster so kommt, also im Uhrzeigersinn verdreht oder im Gegenuhrzeigersinn. Entweder das oder das hier. Und danach kam noch ein zweites Gitter und das war nur ganz leicht verdreht gegenüber dem ersten und man musste beurteilen, war es im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeiger verdreht zum ersten hier. Wenn Leute das sehen, ist es nicht erstaunlich, dass der visuelle Kortex aktiviert wird. Haben wir ja gerade vorhin gesehen, Linienorientierung, das ist das, was der visuelle Kortex gerne sieht und worauf er spezialisiert ist in seiner Verarbeitung. Das Interessante an diesem Experiment war das, dass man auch hier wieder diesen Hinweisreiz gezeigt hat, aber nachher ist das Gitter nicht gekommen. Es kam einfach nicht. Nichts kam, ja. Und dann hat man geschaut, was machen die Personen, wenn der Stimulus nicht kommt. Weil da war mit einer 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit, war er eigentlich mit dem, hat man bei Grün kam das und bei Rot kam das. Also die hatten eine Erwartung über das Auftreten, wenn sie diese Farbe sahen, ja. Und man hat dann sozusagen messen können im Gehirn, was ist die Erwartung, ja. Konnte wirklich die Erwartung von Personen messen und es hat sich gezeigt, dass diese tiefliegenden Strukturen, die haben diese Erwartung kodiert, so dieses erwartete Signal, das ja von Gehirn aus kommt und die haben nicht darauf reagiert oder auch, aber vor allem die Erwartung kodiert und die anderen Areale, die mittleren und oberen, haben dann mehr tatsächlich, die tatsächlich gesehenen Signale kodiert. Und das ist doch recht erstaunlich, dass man hier schon an bestimmte kognitive Mechanismen relativ gut rankommt, wie zum Beispiel eine Erwartung eines Signals. Und man kann wirklich hier ausschließen, diese Aktivierung hat nichts mit dem zu tun, was reinkommt an Reizen, ist rein intern generiert und es ist ein frühes Gehirnareal wie der visuelle Kortex. Studien zeigen also, dass der visuelle Kortex in der Vorstellung und in der Erwartung künftiger Reize involviert ist. Erwartungen, Vorstellungen und Wahrnehmungen beruhen auf ähnlichen Strukturen im Gehirn, dürfen natürlich nicht identisch sein. Wir sollten ja nicht Vorstellung mit Wahrnehmung verwechseln. Identisch sind sie nicht, aber ähnlich, verblüffend ähnlich sind sie. Ja? Vorstellung und Erwartung simulieren die Wahrnehmung beziehungsweise nehmen diese vorweg, ja? Indem ja ähnliche Strukturen aktiviert werden, schon bei Signalen, die nur erwartet werden, aber noch gar nicht da sind. Ja? Das führt uns auch hier zu einer Theorie, die sogenannten Theorie des Predictive Coding. Die ist momentan modern, das sind die Namen, mit dieser Theorie verbunden sind. Was sagt diese Theorie? Wahrnehmung schätzt den Stimulus, den Reiz aufgrund sensorischer Daten, also was wir kriegen an Reizen, und Vorhersagen über die Umwelt. Also immer ist immer beides wichtig. Die Information von den Sensoren, von der Sensorik, Netzhaut zum Beispiel beim visuellen System, und unsere Vorhersagen über die Umwelt. Weicht die Vorhersage von den aktuellen sensorischen Daten ab, wird die Vorhersage angepasst. Ja, das ist zum Beispiel, ich sehe hier einen Koffer, ich hebe ihn auf und ich wende viel zu viel Kraft auf, weil ich denke, der sieht schwer aus. Ja. Und beim nächsten Mal, wenn ich den wiedersehe, werde ich weniger Kraft aufnehmen, ich werde meine Vorhersage anpassen. Der sieht schwerer aus, als er tatsächlich ist. Ja. Das führt dazu, dieses Zusammenspiel zwischen Vorhersage und den Daten, die reinkommen, dass es schneller und effizienter ist. Unsere Verarbeitung ist schneller und effizienter, da wir vor allem auf Abweichungen von den Vorhersagen reagieren und sonst nicht. Ja? Wenn sich nichts verändert, ist die Verarbeitung sehr effizient. Die Vorhersage wird dauernd bestätigt durch das, was reinkommt. Ja? Macht die Wahrnehmung sehr, sehr effizient und auch schnell. Wenn wir jeden Moment alles immer aus den Daten, aus den sensorischen Daten, aus den sensorischen Informationen rekonstruieren müssten, wären wir schlichtweg viel zu langsam. Wir wären immer der Realität hintendrein. Deshalb sind diese Vorhersagen eben sehr wichtig. Wir sind da dauernd am Antizipieren der nächsten Zeitschritte. Ja. Wahrnehmung ist ohne Vorwissen, Erwartung und Annahmen ein unlösbares Problem. Wir sehen das zum Beispiel hier. Das wäre das Netzhautabbild von verschiedenen Objekten hier. Das Interessante ist, das würde immer zum gleichen Netzhautabbild führen, ob wir dieses perfekte Quadrat sehen oder diese Trapeze hier. Alle diese drei Objekte führen zum identischen Netzhautabbild und wir müssen ja eigentlich rausfinden, was ist der Reiz? Wir müssen ja schätzen, was ist eigentlich der verursachende Reiz in der Außenwelt? Wir haben ja nur das Netzhautabbild und dazu braucht es eben Vorwissen, dass das zum Beispiel viel wahrscheinlicher ist und so weiter. Wir können auch noch den letzten Punkt, sensorische Daten sind oft verrauscht, die haben sehr viel Rauschen drin. Unsere Wahrnehmung ist aber nicht verrauscht, die ist eigentlich ziemlich stabil und konstant. Ja. Aber die Daten, die reinkommen, sind eigentlich ziemlich verrauscht und bilden ja manchmal den Reiz auch nicht eindeutig ab, wie wir gerade beim Netzhautabbild gesehen haben. Der Reiz auf der Netzhaut, der kann sehr viele verschiedene mögliche Objekte repräsentieren. Was folgt daraus? Vorstellung wird für die Wahrnehmung benötigt, zur Antizipation der nächsten Zeitschritte. Die Bilder sind schon im Kopf, bevor sie eintreffen. Ja? Wir haben schon Bilder im Kopf, in der Wahrnehmung, bevor sie eigentlich eintreffen. Das ist eigentlich die evolutionäre Erklärung der Vorstellung. Wir brauchen so etwas wie Vorstellung, damit Wahrnehmung überhaupt funktioniert. Aber, und das ist wichtig, wir können die Vorstellung von der Wahrnehmung entkoppeln. Ja? Wir können unabhängig von der Interaktion mit der Welt, wie wir es in der Wahrnehmung tun, auf die Vorstellung zugreifen. Ja? Wir machen Vorhersagen, ohne diese testen zu müssen. Ja? Zum Beispiel beim Tagträumen. Ja? Beim Tagträumen kann ich mir irgendetwas vorstellen, fliegende Krokodile zum Beispiel, aber ich lebe nicht in der Erwartung, dass ich die irgendwann sehen werde. Ja? Genau, weil es die nicht gibt. Ja? Aber in der Vorstellung kann ich die sehr wohl generieren, weil ich eben diesen Vorstellungsapparat vom Wahrnehmungsprozess auch entkoppeln kann, sozusagen in einem Offline-Modus laufen lassen kann, parallel zur Wahrnehmung. Ja? Deswegen können wir in der Vorstellung kontrafaktische Szenarien entwickeln. Wir brauchen das zum Beispiel für die Planung unserer Zukunft. Die kontrafaktischen Szenarien sind auch ein Nährboden für Kreativität. Was sind zum Beispiel kontrafaktische Szenarien? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ich wäre gerne Anwalt. Das ist kontrafaktisch, weil ich bin es ja nicht. Ja? Ich bin ja kein Anwalt, aber ich kann mir vorstellen, wie wäre mein Leben als Anwalt. Ja? Und dann muss ich mir, wenn das so real wird, dass es mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, dann müsste ich mir irgendwann überlegen, wie komme ich dazu. Das sind 3 Jahre Bachelorstudium, 2 Jahre Masterstudium, 2 Jahre Anwaltspraktikum. Also in sieben Jahren kann man Anwalt werden. Ja? Also das wäre dann eine Möglichkeit. Aber momentan ist es ein kontrafaktisches Szenario, weil ich bin ja nicht dort. Auch andere kontrafaktische Szenarien können Sie durchdenken. Sie könnten sich vorstellen, wie wäre Ihr Leben, wenn Sie mit einer anderen Partnerin oder einem anderen Partner zusammen sind und so weiter. Das sind alles kontrafaktische Szenarien. Und die sind eben wichtig, ja? Dass Sie diesen Proberaum haben, in dem Sie mögliche Szenarien durchspielen können. Und diese können natürlich auch, wie beim Tagträumen, sehr, sehr skurrile, bizarre Formen annehmen. Aber wichtig ist jedenfalls, dass Sie diese kontrafaktischen Szenarien durchspielen können in Ihrem Kopf. Ja? Und das ist etwas, was bei Menschen sehr, sehr ausgeprägt ist. Und wir können natürlich auch in der Zeit reisen. Ja? Wir haben so etwas im Kopf wie eine sogenannte Sekundärzeit, auf der wir unser eigenes Ich, eine Repräsentation in die Zukunft schicken können, zum Beispiel. Und dort natürlich auch Bedürfnisse oder Ängste erkennen in der Zukunft, die wir dort uns vergegenwärtigen können und die wiederum unser Handeln im Jetzt beeinflussen können, ja, wenn ich das in die Zukunft denke. Oder ich kann natürlich auch zurückreisen in die Vergangenheit. Aber das ist auch ein Merkmal unserer Vorstellung, dass wir die Zeit auch repräsentiert haben. Da könnten Sie natürlich fragen, können das Tiere auch? Ja, nicht so gut wie wir. Also sicher nicht über diese Zeiträume hinaus. Aber zum Beispiel hier dieser bekannte Schimpanse von Wolfgang Köhler, der hat natürlich auch ein Stück weit Vorstellung gehabt, wenn er Kisten genommen hat und diese Kisten übereinander gestellt hat und abgecheckt hat, ob die Höhe nun reicht, um die Banane oben an der Decke zu erreichen. Da hat er ein Stück weit Vorstellung gehabt. Ja? Braucht er Vorstellung, um diese Aufgabe so zu lösen, weil er hat nicht wild durchprobiert alle Konfigurationen und hat die Kiste angeschaut, hat sie wieder draufgestellt auf die nächste, ist draufgestiegen und hat irgendwann die Banane erreichen können. Und wenn er das tut, muss er sich irgendwie vorstellen können, wie, was macht die Kiste, die in der Ecke ist, wenn ich sie da drauf tue, hat er dieses Objekt in der Vorstellung verschoben und dann hat das ausgeführt. Also diese Schimpanse hatte eine Form von Vorstellung, aber die hat er nur, wenn er Hunger hat. Ja? Sobald der Hunger gestillt ist, interessieren ihn die Kisten nicht mehr. Ja? Dann baut er keine Türme oder konstruiert etwas oder so. Es ist wirklich im motivationalen Kontext eingebunden, wird er inventiv und findet sehr clevere Lösungen hier. Das Ganze hat natürlich auch einen kleinen Konstruktionsfehler, dass wir mit dieser Sekundärzeit und diesen Zeitreisen in die Zukunft auch irgendwie ja, merken, dass es irgendwann mal zu Ende geht. Also dieses düstere Ende der Zeit, das ist auch etwas, was wir haben mit dem kognitiven Apparat, wie wir gebaut sind, ist irgendwie die Erkenntnis, dass wir irgendwann sterben, fast unvermeidlich. Und da komme ich auch zu diesem Thema, warum können wir uns Dinge nicht vorstellen, die es gibt? Und damit meine ich genau diese Nicht-Existenz. Es ist für uns schwierig vorzustellen, dass wir nicht existieren. Ja, das ist, wir wissen es vielleicht, aber die konkrete Vorstellung dessen ist doch schwer umzusetzen. Aber die Religionen haben uns ja sehr anschauliche Hilfen gegeben, wie wir das auch sehr bildhaft überbrücken können, dieses jähe Ende, dieses Loch mit sehr bildhaften Vorstellungen, wie es dann möglicherweise auch im Paradies oder in der Reinkarnation weitergehen könnte. Es gibt natürlich andere Dinge, die es gibt, die wir uns nicht vorstellen können, in der Quantenphysik zum Beispiel, mehrdimensionale Räume, auch schwierig für uns vorzustellen, obwohl wir natürlich mit denen umgehen können, aber vorstellen, wir sind halt an eine Welt der mittleren Dimensionen angepasst, Meter, Zentimeter, dreidimensional und so weiter. Und unsere Vorstellung sollte auch diese Welt irgendwie abbilden können. Daran hat sie sich entwickelt. Oder auch dunkle Materie im ganz großen Raum, kosmologische Größen können wir auch nicht gut fassen. Aber dafür haben wir die Mathematik, die uns ein Werkzeug gibt, auch mit solchen Dingen umgehen zu können. Ganz kurz, letztes Thema, bin bald am Ende. Die Vorstellung hat natürlich auch etwas mit unserem eigenen Körper zu tun. Wir können uns nicht nur Minotauren vorstellen, Objekte vorstellen, rekombinieren, sondern der Körper ist auch ein Ding und somit Gegenstand der Vorstellung. Ding in Anführungszeichen natürlich. Wir müssen zum Beispiel eigene Bewegungen, diejenigen anderer antizipieren. Vorstellungen in der Motorik gibt es natürlich auch im Sport. Skifahrer, die ganze Abfahrt durchgehen in der Vorstellung, das Visualisieren, machen auch Gewichtheber, natürlich anders als die Skifahrer, die machen auch Vorstellungstraining. Und bei der Rehabilitation in der Klinik wird auch die Vorstellung eingesetzt. Nach Schlaganfällen zum Beispiel ist die Motorik sehr, sehr beeinträchtigt. Aber die Vorstellung kann man einsetzen und die hilft dann auch später wieder bei der Rehabilitation. Und die Frage, die eigentlich ungelöst ist, kann man sich Bewegungen vorstellen, die man noch nie ausgeführt hat? Ja? Können Sie das wirklich so vorstellen, dass Sie es körpernah vorstellen mit Ihrem eigenen Körper, eine Bewegung, die Sie noch gar nie ausgeführt hat, die nicht in Ihr motorisches Repertoire gehört? Ich habe keine Antwort auf diese Frage, ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, eher nicht. Ja? Sie müssen schon mal Erfahrung gemacht haben mit der entsprechenden Bewegung, um sie dann auch in der Vorstellung durchspielen zu können. Sie können sie schon noch präzisieren in der Vorstellung, aber wenn Sie sie gar nie ausgeführt haben, wird es, glaube ich, schwierig. Aber was man tun kann, wir können uns vorstellen, dass gewisse Bewegungen nicht mehr möglich sind. Das ist sozusagen die etwas billigere Frage, die man empirisch angehen kann. Und das haben wir gemacht zum Abschluss. Wir haben Personen die Aufgabe gegeben, dass sie sich eine Lähmung vorstellen sollen, die Lähmung des Arms. Ja, stell dir vor, dieser Arm ist nicht mehr ja, ist durch deinen Körper nicht mehr steuerbar, er ist gelähmt. Und wir haben geschaut, was passiert im Gehirn bei einer vorgestellten Lähmung. Das war eine ganze Cover-Story. Leute wurden heimgeführt, was das bedeutet, sich den Arm gelähmt vorzustellen. Es ging eine Zeit, das haben wir nicht nur so einfach salopp gesagt, sondern es gab so ein ganzes Skript, wo die hingeführt werden in diese Vorstellung. Und wir wollten wissen, was passiert im Gehirn, wenn das der Fall ist. Wir haben sogenannte motorische Potenziale gemessen. Das ist so eine Spule, die man auf dem Kopf hält. Und wenn man die über dem motorischen Areal hält, gibt es eine Zuckung in der Hand. Ja? Das ist relativ automatisch. Ja? Also an einem richtigen Ort stimuliert, zuckt die Hand. Und dann kann man es aber zurückfahren, dass die Hand nicht mehr zuckt, aber immer noch Potenziale messbar sind in den Fingermuskeln. Ja? Die waren noch messbar, obschon die Person hat nichts mehr gemerkt und man hatte von außen keine Zuckung mehr gesehen. Und das haben wir gemacht. Gleichzeitig haben sich die Leute eben diese Vorstellung erzeugt, dass der Arm gelähmt ist. Und wir haben gesehen, dass diese Antworten, die wir hier an den Muskeln erzeugen konnten, dass die bei gleichem Strom hier, dass die verringert waren. Das heißt, das System war irgendwie weniger erregbar, nur durch diese Vorstellung, diese Einbildung, dass der Arm gelähmt war. Ja, das war doch eigentlich schon recht interessant, dass es kurzfristige Auswirkungen auf die Erregbarkeit motorischer Strukturen hat, rein durch die Vorstellung. Das zeigt uns doch, dass Vorstellungen immer auch Gehirnsache sind und auch eine ernste Gehirnsache sind. Ich fasse zusammen, warum können wir uns Dinge vorstellen, die es nicht gibt? Die Vorstellung hat sich im Dienst der Wahrnehmung, zum Dienst einer effizienten Wahrnehmung entwickelt. Ja, das war wirklich evolutionär wahrscheinlich der Grund, dass es so etwas gibt wie Vorstellung, die Antizipation der nächsten Wahrnehmungsschritte, ja, um eine effiziente Wahrnehmung zu haben. Im Zuge der Evolution konnte die Vorstellung aber unabhängig vom Prozess der Wahrnehmung eingesetzt werden. Ja. Die hat sich sozusagen emanzipiert von ihrem Dienst, dass sie immer im Service von der Wahrnehmung arbeiten muss. Und sie kann Unabhängigkeit einsetzen. Wir können eben Simulationen in der Vorstellung durchführen, künftige Ereignisse durchführen, die realistisch sind oder auch kontrafaktisch sind. Ja. Das ist unser interner Simulator, den wir einsetzen können, der uns so viele Möglichkeiten gibt in unserem Denken, uns herausnimmt aus der aktuellen Welt und uns eben künftige Szenarien durchrechnen lässt und natürlich auch oft am Anfang von Innovation steht, von Kunst, von Erfindungen und so weiter. Und im Gesamten ist es natürlich schon so, unsere Vorstellung zu haben, die Vorstellung zu haben, diese Fähigkeiten zu haben, über die wir verfügen, das bedeutet auch Freiheit im Denken. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.